Unser Thema für heute Abend: Heimsuchung. Heimsuchen, ein immer wiederkehrender Ausdruck in unserer Bibel, der in unseren Ohren und Herzen schätzungsweise mit 80-90% negativer Ladung vor uns liegt. Und heute Abend dürfen wir erleben, wenn wir die Dinge, was sehr zu empfehlen ist, immer noch genauer erforschen im Worte Gottes, da wir ja allem glauben, was geschrieben steht, was Hebräisch und Griechisch betrifft, zusätzlich noch wissen, dass unser Gottes Wort in diesen zwei von Gott auserwählten Sprachen, Hebräisch und Griechisch, dass unser Gottes Wort gleichzeitig noch Gottes Rechnung ist. Und die stimmt nur dann, wenn sie auf Heller und Pfennig stimmt, sonst stimmt sie nicht. Ich darf wieder sagen, so dumm sind wir davon, und möglichst alle hier, allem zu glauben, was geschrieben steht. Denn nur dann ist es der Geist, der die Dinge inspiriert hat, den Propheten, Aposteln und Mitarbeitern Gottes, der uns die hinter den Buchstaben verborgenen Herrlichkeiten Gottes offenbart. Heimsuchung, da sind drei Stellen im Alten Testament, eine genügt, weil sie genau gleich lauten, in 2. Mose 20, Vers 5. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen. Denn ich, Jehova, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht, an den Kindern am dritten und am vierten Gliede derer, die mich hassen, und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten. Ja. Ein Wort des Apostels Paulus gehört hierher. Aus dem Römerbrief. Wer bist du, o Mensch, der du den anderen verurteilst? Da will ich nicht stehen bleiben. Wer bist du, o Mensch, der du den anderen verurteilst? Denn du tust dasselbe und verurteilst dich selbst damit, nämlich im Verborgenen des Herzens, was Gott prüft. Und dann schreibt Paulus: Sehet an, erstens, den Ernst Gottes und die Güte Gottes. Den Ernst Gottes im Blick auf Israel und die Güte Gottes im Blick auf euch, Christen in Rom. Der Ernst Gottes ist sehr ernst zu nehmen. Wie wir hier entnehmen können, auch bei dem Ausdruck Heimsuchen. Der da heimsucht die Sünden der Väter an den Kindern, dann heißt nicht bis, sondern im dritten und im vierten Glied. Derer, die mich hassen, schön, wenn man bei jedem Gotteswort, wie Beispiel, Vergleich, wenn ich auf einem Klavier die Taste drücke, die alle Akkorde öffnet, und ich taste nur einen Ton an. Was passiert dann? Dann klingen auf dem ganzen Klavier alle Akkorde mit. Und so ist, liebe Geschwister, so ein Ausdruck, die mich hassen. Ja, jetzt bitte. Jetzt sollen bei uns auch, je länger, je mehr, alle Akkorde, alle im Worte Gottes wieder erscheinenden Stellen auf uns in Erinnerung gerufen werden können. Und da gehört jetzt besonders eine dazu. Was sagt denn Jesus, wie wir uns verhalten sollen, er schon unter Gesetz in Niedrigkeit in Israel? Was hat er gesagt? Wie sollen wir denen, die uns hassen, begegnen? Tut wohl denen, die euch hassen. Ja, und unser Herr? Und unser Herr darf das nicht? Darf unser Herr denen gegenüber, die ihn hassen, wie wir eben gelesen haben, darf er denen nicht mit Wohltun begegnen? Gerade wenn er sie heimsucht, an den im dritten und vierten Glied, da sind ja genau dann die Nachkommen, die persönlich zu leiden haben, nebst den eigenen Sünden, die sie begehen, die Sünden der Väter noch mit denen belastet sind, ganz klar. Ist unser Gott gerecht? Auch denen im dritten und vierten Glied gegenüber, welche Frage? In einer überragenden Weise gerecht. Er weiß besser als die selber, dass die im dritten und vierten Glied, im zweiten auch nicht, ne? Weiß Gott besser als die selber, dass sie nichts dafür können, was ihre Väter gesündigt haben. Aha. Tut wohl denen, die euch hassen. Da geht natürlich unser Herr voran, in vollkommener Weise. Segnet wen? Es kommen fromme Worte von uns Frommen. Segnet, Herr, segne jeden, alle, die sich segnen lassen. Ein frommer Spruch, aber nicht nach dem Herzen Gottes. Segnet, die euch fluchen, steht so geschrieben. Kommt das aus dem Herzen Gottes? Also. Und so weiter. Und jetzt schlagen wir gleich das Neue Testament auf und beachten da drei Stellen im Neuen Testament. Erstens, Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil, wo Petrus sich verantworten musste, weil er wagte, das Haus eines unbeschnittenen Römers zu betreten. Bei Cornelius nämlich. Und natürlich dann die anderen Apostel schweigen mussten, was sie dann hörten, wie Gott ihn beauftragt hat. Und jetzt fein, wie dann hier ausgerechnet Jakobus sich meldet und spricht, Vers 13, Apostelgeschichte 15, nachdem sie aber ausgeredet hatten, antwortete Jakobus und sprach, Brüder, höret mich. Und jetzt, Simon Petrus hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat. Das ist jetzt das griechische Wort. Das hebräische Wort, wieder kurz drei Buchstaben, Pokat. Und das griechische Wort ist uns bekannter. Wir haben das deutsche Wort, uns allen bekannt, Bischof, hoher Ehrenposten. Griechisch Episkopos, mit Bischof übersetzt. Episkope steht da. Aufsicht, prüfen, Gerechtigkeit üben, in jedem Fall. Also, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat. Und jetzt, was passiert diesen heimgesuchten Nationen an schlimmer Sache? Aus ihnen ein Volk herauszuwählen auf seinen Namen. Ist das eine Heimsuchung? Sucht er uns da wirklich heim? Bis ins Vaterhaus zurück? Das ist der verborgene Klang in jedem Vorkommen von Pokat, Hebräisch, oder Episkope im Neuen Testament. Zweitens, Lukas 19, 44. Lesen vielleicht schon also mal anfangen. Wenn die Jesus schwiegen, würden die Steine schreien. Ja gut, jetzt schon Vers 42. Wenn auch du erkannt hättest und selbst zu dieser deinem Tage, was zu deinem Frieden dient, wunderbares Wort, dann 44, und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Warum? Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jetzt, liebe Geschwister, worin bestand in dem Fall die Zeit der Heimsuchung Israels? Dass der Gott Israels seinem Volk während 33,5 Tagen seinen Sohn geschenkt hat. Ihren Messias geschenkt hat. Ist das wirklich eine Heimsuchung? Zu suchen, Israel nach Hause führen zu können, als der Sohn kam. Jetzt sehen wir, seht den Ernst Gottes gegenüber Israel und die Güte Gottes uns gegenüber. Güte üben an denen bis ins tausendste Glied. Also, da hat ein Mensch sich Gott genaht, ihn geliebt, Gott geliebt und geehrt und sich alle Mühe gegeben, auf seinen Wegen zu wandeln. Und jetzt sind einfach wegen der Tatsache dieses einen tausend Generationen, rechnen wir mal eine Generation zu 50 Jahren, also 50.000 Jahren, sind alle Nachkommen erleben, haben Anspruch auf die Güte Gottes. Ich stelle jetzt eine heikle Frage, die einfach in dem Fall vorliegt. Während diesen tausend Generationen, die alle den Anspruch erheben können, weil mein Urgroßvater so fromm war, ne, habe ich Anspruch auf deine Güte, Gott. Aber bei diesen tausend Generationen gibt es ohne Zweifel verschiedene Generationen, die ihrerseits gar nicht nach Gott fragen, sondern sogar Gott hassen. Ist sowas möglich? Ah ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Jetzt wären wir in großer Verlegenheit. Was ist hier jetzt zu tun? Einerseits Güte üben, ne, bis ins tausendste Glied, und andererseits seit die zu den tausend Generationen gehören, das sind vielleicht, sagen wir mal, mehr als die Hälfte, solche, die nicht nach Gott fragen oder ihn gar hassen oder ablehnen oder noch lästern. Bitte heute, guck mal heute auf die Menschheit. Ne? Da ist sicher kein einziger Mensch heute auf der Erde, der nicht vor so und so vielen Generationen einen Vorläufer, also einen Erzeuger hatte, der Gott wohlgefällig war. Ne? Ja, liebe Geschwister, das ist gleichzeitig die Antwort, warum kann Gott so lange zusehen, was sich seine Menschheit heute leistet haben? Da war Sodom und Gomorra nur ein kleines Vorschauspiel von dem, was heute global an globaler bis mit fast universaler Frechheit präsentiert wird. Jede Zeitschrift oder Illustrierte heute muss die andere übertreffen an gottwidrigen Dingen in Bild und Schrift und allem, sonst wird es nicht mehr gekauft. Nicht? Genügt. Ist unser Gott in Verlegenheit? Nie. Die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Frage, ja, warum, was können die dafür, dass sie das nicht erkannt haben? Die Frage ist berechtigt. Und auf jede Frage hat unsere Bibel eine Antwort. Mindestens eine, nein, immer mehrere. Mindestens zwei oder drei Zeugen. Was können die dafür, dass sie die Zeit, dass damals, oh, die hohen Priester, die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten, die Leviten, die Pharisäer und wie sie alle heißen haben. Also die Fachleute. Warum haben sie die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt? Antwort: Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Das haben wir hier schon, jetzt hören wir bald zum 70. Mal heute her. Böse Menschen verstehen das Recht nicht, dann wisst ihr schon, was ich noch zu sagen habe. Und jetzt denken wir an alle anderen, nicht, wenn wir von bösen Menschen hören. Und jetzt kommt. Die aber den Herrn nur schon suchen, also ihn gar noch nicht kennen, aber auf die Suche gehen, das Angesicht des Herrn zu finden, auf die Suche nach dem Schöpfer, zu Gott. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Oh. Merkt ihr, ein Ausspruch Gottes gebiert jeweils 7 Fragen. Das geht ins Unendliche. Nun ist uns aber der Geist gegeben, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen Gottes erforscht. Und die Tiefen Gottes, die wir erforschen, zu erforschen imstande sind, durch die Gnade Gottes, sind unausforschlich. Also wann hört unsere Forschungsarbeit mal auf? Wunderbar. Also wird immer wunderbar, immer herrlicher. Anstatt dass wir wie heute eine ganze Christenheit auf 1000 Fragen keine einzige befriedigende Antwort geben kann, haben wir in unserer Bibel auf eine Frage 1000 Antworten. Vollständig befriedigend. Habe ich was gesagt? Wieder. Habe nicht übertrieben. Noch unter Bilanz. Aha. Wir haben uns gefragt, was können die dafür, dass sie es nicht verstehen, nicht erkannt haben. Weil der Geist Gottes aller Herzen der Söhne Israels von damals längst erforscht hatte und wusste, vom hohen Priester bis zum elendesten des Volkes, denkt keiner mehr daran, mich wirklich von Herzen zu suchen. Und dann kommt noch das Wort, was der Prophet und Propheten schon längst Jahrtausende vorher ausgesprochen haben. Sie haben Ohren und hören doch nicht, haben Augen und sehen doch nicht. Und sie haben ihr Herz dick gemacht, um ja nicht zu verstehen. Denn würden sie verstehen, was würde dann passieren? Dann müssten sie sich bekehren, beugen, ne? Oder verhärten. Dann müssten sie sich klar entscheiden. Erstens heißt dann dort noch, wer sagt mir das deutlich? Ich verstehe das nicht. Ja, nein, hier vorne muss mir jemand sagen, ich habe meine Piste. Hat es keinen Wert. Auch nicht verstanden.
Nur er hat gesagt, ich werde ihre Herzen verstocken.
Verstehe nicht. Habe meine Hörbrille nicht.
Gott wird das von ihre Herzen verstocken. Gott ist der, der es verstockt, nachdem er erforscht hat.
Aber. Aha. Ja. Das ist ein klassisches Beispiel. Danke. Gott hatte Mose gesagt, aber das habe ich hier auch schon x-mal erzählt und bezeugt, als er noch am Berge Sinai die Schafe seines Schwiegervaters hütete, ihn berief, nach Ägypten zurückzukehren, um sein Volk herauszuführen. Mose, ich werde das Herz des Pharao verstocken. Nächste Frage, was kann der arme Pharao dafür? Ne? Ja, bitte. In solchen Fällen gilt nun für uns, um eine göttliche Antwort hören zu können und bezeugen zu können, wieder, dass wir es dann ganz genau nehmen. Auf eine solche klare Aussage, ich, Gott, werde das Herz des Pharao verstocken, dürfen wir die Frage stellen, und das empfehle ich sehr, und Gott hat Freude daran, ja, wie geht das im Einzelnen zu? Und siehe da, Paulus nimmt auf dieses Wort Gottes Bezug. Wir haben also eine Bestätigung noch im Neuen Testament dazu. Deshalb habe ich gesagt, ein klassischer Fall. Mose und Aaron erscheinen zum ersten Mal vor Pharao. Pharao, lass mein Volk Israel ziehen. 3 Tage Reise in die Wüste, um ihm zu dienen. Was lesen wir jetzt? Da verstockte der Pharao sich selbst. So. Dann kommt die erste Plage und dann kommt die und dann schreit der Pharao, Mose, Aaron, schreit zu eurem Gott, dass er die Plage wegnimmt. Wasser in Blut verwandelt. Mose und Aaron machen das, erscheinen wieder beim Pharao, lass mein Volk ziehen. Da verstockte der Pharao sein Herz. Und dann nach der dritten Plage, da verhärtete der Pharao sich. Dann verhärtete er sein Herz. 5-mal, 6-mal, 7-mal, bis zur 7. Plage, immer, dass der Pharao sich selbst sein Herz verhärtet und verstockt hat gegenüber der Aufforderung Gottes. Und erst das 8. Mal lesen wir, da verstockte Gott das Herz des Pharao. Was, Pharao, du willst immer noch nicht? Nein, dein Wille geschehe, Pharao. Haben wir es jetzt, die Antwort? Vergewaltigt Gott einen Menschen, ein Geschöpf, wenn er Herzen verstockt? Nein. In seiner Langmut wartet er und gibt nochmal Gelegenheit und nochmal Gelegenheit und antwortet mit Wundern und Zeichen. Und wenn das alles nichts nützt, dann sagt Gott, einverstanden, Pharao, dein Wille geschehe jetzt. Und von dem Moment an kann der Pharao nicht mehr zurück. Bis zur Tötung der Erstgeburt. Ist die Sache ernst, aber wunderbar. Ist bei Gott in Ordnung. Niemand sage, ja, was kann ich dafür, wenn der Herr mir die Ohren verschlossen hat oder das Herz verstockt hat, bitte. Ich kann alles dafür. Alles da drin. Wir sind am Thema Heimsuchen. Nur noch einmal. Das ganze Erdenleben Jesu war eine Heimsuchung von Seiten Gottes, sein Volk heimzubringen. Gab es da in Israel wunderbare Gottesmänner? Ja. Gab es Hasser Gottes? Flucher? Und so weiter? Auch. Also. Drittes neutestamentliches Wort, 1. Petrus 2, Vers 12. Sehr feines Wort zuerst, auch ernst. Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten, indem ihr euren Wandel unter den Nationen, also Petrus spricht hier zu Söhnen Israels, die unter den Nationen würdig wandeln sollen, ehrbar führet euren Wandel, auf dass sie, jetzt gewaltiges Wort, auf dass sie, woran sie wieder euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage ihrer Heimsuchung. Ist das ein Wort? Wird Gott alle Nationen heimsuchen? Jawohl. Durch einen Gott wohlgefälligen Wandel eines begnadeten Menschen bringt Gott was fertig? Dass am Tage der Heimsuchung Gott in Bezug auf alle Nationen was geschieht? Unglaubliches. Dass die bei allem Ernst, den sie erleben von Seiten Gottes, was? Gott verherrlichen am Tage ihrer Heimsuchung. Und da haben wir noch mehr als einen klassischen Fall vor uns. Kurz, es gibt nur eine große Drangsal in den zweiten 3,5 Jahren der letzten 7 Jahre dieses Zeitalters. Drangsale, wie sie vorher nie waren und nachher nie mehr sein werden, steckt geschrieben. Also einmalige große Drangsal. Ein Blick in die Himmel nach Ablauf dieser großen Drangsal, wo die Zornschalen gefallen sind. Staunen Engel, zuschauen, Spalier bilden. Eine unzählbare Schar von Geretteten mit Palmen und Harfen und folgen dem Lamme nach überall, wo es hingeht. Stellt einer die Frage, aber woher kommen die? Was sind das für Menschen, für Leute? Antwort, das sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Auf dass die Nationen am Tage ihrer Heimsuchung Gott verherrlichen. Ist die große Drangsal Tag der Heimsuchung der Nationen? Hat Gott die Gnade Gottes und die Weisheit Gottes da was fertiggebracht? Ich darf gleich sagen, wieder Anträge heiliger, unbarmherziger Engel, eiferer für Gott, aber bereit in dem Herzen ihres Gottes Herzeleid über Herzeleid mit ihren Anordnungen. Die haben diese furchtbaren Gerichte beantragt und haben auch die Ehre, ausführende Behörde zu sein. Sind immer Engel, die die Zornschalen, die Posaunenblasen, alle die Gerichte durchführen. Immer Engel, Engel, Engel. Aha. Also, drei Zeugnisse aus dem Neuen Testament, eines gewaltiger als das andere, in Bezug auf inneren Wert, Beurteilung dieser Gottesworte, Hebräisch und Griechisch. Jetzt sehen wir das hebräische Wort näher an. Drei Buchstaben. Pakot. Das P, das Kof und Dalet. Es ist gut, wenn wir es gehört haben. Wir brauchen es nicht zu lernen, weil wir jetzt die Dinge ja in den Sprachen erforschen und uns Antwort schenken lassen, in denen der Geist Gottes geruht hatte, sich zu offenbaren. Erstens, wer sucht Heim? Wer? Antwort, meistens Gott selbst. Dann ist es am wunderbarsten. Dann in Gottes Auftrag suchen Mose Heim und Aaron Heim. Da haben wir jetzt gerade einen Fall, bleiben wir bei Mose und Aaron stehen, da heißt es eines Tages, Mose und dein Bruder Aaron soll das ganze Volk Israel heimsuchen. Jetzt staunen wir, ja, was sollen die zwei Menschen machen, so wunderbar wie sie sind, ne? Das ist der erste Fall, wo wir uns sagen lassen können, wieder hat der Geist Gottes in diesen drei hebräischen Buchstaben Unendlichkeiten Gottes hineingelegt. Es ist ein gutes Prinzip bei den Übersetzungen, ein hebräisches Wort möglichst in der Übertragung auch nur mit einem deutschen Wort wiederzugeben. Richtiger Grundsatz, aber, jetzt kommt ein Aber. Die Wunderdinge, die im hebräischen oder griechischen Text drin verborgen sind, verschleiere ich in der übertragenen Sprache, wenn ich immer nur den gleichen Ausdruck suche, nehme. Weil das in den verschiedenen Sprachen ganz verschieden ist. Wir haben jetzt schon gemerkt, jetzt übersetzen wir, Mose suche das Volk Gottes heim. Aaron suche mit Mose das Volk Gottes heim. Ja, gut, gemeint. Helft mir mit, sie heimzubringen. Vielleicht so. Nein. Das heißt, mustert das ganze Volk muss hier geschrieben werden. Und zwar militärisch. Ne? Gemustert. Ja. Berufen. Und dann hat Mose einen weiteren Musterungsauftrag. Mose mustere alle Söhne Levis, und jetzt zu was? Jetzt verstehen wir. Zum Kriegsdienst im Heiligtum Gottes. Ja, was? Kriegsdienst im Heiligtum Gottes. Wir kommen von einer Verlegenheit in die andere. Das ist wunderbar. Denn Gottes Gelegenheiten sind wann da? Bei unseren Verlegenheiten, wenn wir uns an ihn wenden. Mit den entsprechenden Fragen. Mustere alle Söhne Israels zum Kriegsdienst deutlich im Heiligtum. Aha. Also, ist das einfach so ein frommer Dienst, den die Leviten zu tun haben? Oder melden sich da aus der unsichtbaren Welt Gegensatzkräfte von Seiten Satans und weiß wo, von Dämonen? Merken wir etwas, um was es da geht? Schon unter Gesetz. Nicht? Ja, und was gilt denn bei uns in der Hinsicht? Hat Gott uns etwa auch zu einem Kriegsdienst gemustert? Heimgesucht? Leidet Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Also was sind wir? Kriegsmänner Jesu Christi. führen wir ein Schwert. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Haut durch Mark und Bein. Oh, schrecklich. Ne? Leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Sind wir nicht Glieder am Leibe des Christus? Sind wir nicht der heilige Tempel im Herrn, die Behausung Gottes im Geist? Sollen wir nicht verwurzelt sein als Lebensbäume, als Lebensbaum in Christo, in der Liebe verwurzelt? Kriegsleute Jesu Christi noch? Haben wir einen Kampf auszuführen? Haben wir hier mal etwas gehört von einer ganzen Waffenrüstung Gottes? Und dass Satan seinerseits auch eine ganze Waffenrüstung Gottes hatte, die ihm aber der Herr Jesus schon abgenommen hat. Ja. Merken wir, ein Kriegsmann Jesu Christi lässt sich kurz und klein schlagen von allen ringsum, wie der Herr. Und jetzt kommt das Wunderbare, Hiob 29. Ich, Hiob, Modell für Christus, sitze als Haupt, throne wie ein König unter der Kriegschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Dann dürfen wir weiterfahren und wie einer, der alle Tränen von ihren Augen abwischen wird. Das sind die Kriegsleute Jesu Christi. Das sind die Heerscharen. Die wirklichen. Da ist er der Herr der Heerscharen. Dann weiter. Von sich aus haben David und Saul heimgesucht. Das ist dann natürlich nicht die göttliche Art, sondern einfach in ihrer Funktion als Auserwählte Gottes. Und jetzt wollen wir gleich, ja, zuerst die vielerlei deutschen Worte, die in Frage, nicht nur in Frage kommen, sondern beachtet werden müssen, gewählt werden müssen, um den jeweiligen in den drei Buchstaben verborgenen Sinn möglichst gut wiederzugeben. Erstens, Rainer macht irgendjemand einen Besuch bei jemand, der schon Bock hat. Zweitens, also das Wort heimsuchen an für sich, da haben die Übersetzer schon geahnt, was da drin liegt in den drei Buchstaben. Bitte, als Luther übersetzte heimsuchen, da hat er schon was gewusst. Da liegt wirklich der Geist Gottes immer in Bewegung, wo er immer sich meldet und wo er einen Besuch macht und wo er hintritt und wo er, wenn er sich irgend mit jemand oder etwas befasst, ist der Sinn der Heimsuche immer heimzubringen, heimzuführen, zu retten. Dann mustern. Nach jemand sehen. Sich jemandes annehmen. Die Engländer übersetzen diese drei Buchstaben in neuen. Klingt das? Aber wie haben wir jetzt im Deutschen dieses englische Wort to visit oder Französisch? Was heißt dann auf Französisch besuchen? Faire une visite. Ein Besuch machen, Fair und Visit. Visite, besuchen, die Engländer, to visit. Jetzt haben wir das im Deutschen übernommen. Und ich nehme jetzt gerade den Fall, vielleicht ist nicht nur eine Person da, die mit Lehrer, im Lehrerberuf steht. Wenn der Herr Lehrer eine Mitteilung vom Schulamt bekommt, am so und so vielten, kommt dann ein Schulvisitator zu Ihnen. Am Morgen, in den und den Stunden. So. Also eine Visitation im Deutschen, wenn ein hoher Schulbeamter als Kontrolleur sich anmeldet, das ist dann schon nicht so eine, für die Schüler nicht so schlimm, als vielmehr für den Lehrer oder die Lehrerin ist das so eine Sache. Ja. Also eine Visitation machen. Oder wenn ich jetzt sagen würde, liebe Geschwister, gestern Abend machten meine liebe Frau und ich eine Visite bei den und den, in der und der Familie. Was habt ihr da sofort für einen Eindruck? Also Bruder Muhl hat mit seiner lieben Frau in der Familie so und so eine Visite gemacht. Gar nicht so befriedigend, merkt ihr? So. So sind die Dinge, wie sie im Grundtext alle drin sind, in den drei Buchstaben. Alle da. Die Begriffe und die Möglichkeiten. Vor allem dann die drei Buchstaben, in denen liegt wieder das, der Begriff, die Tätigkeit. Erforschen. Genau prüfen, genau alles beobachten, in aller vollkommener Gerechtigkeit. Nichts außer Acht lassen. Ist das etwas? Wir wären alle froh, wir würden mal so geprüft. Dann auch alles, was zu unseren Gunsten spricht, dass das auch mal zur Sprache kommt und so weiter. Oder militärisch pockert. In der Schweiz haben wir zum Glück nur unsere Jungmannschaft nur 3 Monate Rekrutenschule. Und dann sind sie wieder entlassen. Also nicht 3 Jahre wieder in Deutschland. Ne? 3 Monate, aber jedes Jahr 3 Wochen militärischen Wiederholungskurs. Ja, bis zum Jahre 40 Jahre alt, so und so, und dann nochmal bis 50 und dann ist Schluss. So. Was ich jetzt sagen wollte. Und dann kommt eines Tages plötzlich ein Befehl, am so und so vielten haben sie anzutreten, in der Kaserne so und so, zur Kontrolle. Und da muss jeder Eidgenosse mit Sack und Pack und allen Einzelheiten, die da nun im Tornister oder überall sein müssen, anzutreten und muss jetzt selber mit allen Einzelheiten muss er vor sich ausbreiten. Also eine Auslegeordnung muss der machen. Oho. Gibt sich unser Gott auch einmal einen Tagesbefehl, so jetzt mal Auslegeordnung. Aha. Guckt er dann genau, der Offizier. Und wenn nur das Taschenmesser fehlen würde vom Soldaten oder irgend sowas. Also das ist Pockert. Gewaltig. Aber jetzt wird es ganz schön, liebe Geschwister. Jetzt nehmen wir gleich die herrlichste Stelle im Alten Testament. Ja, wir wissen ja, das Neue Testament neuer Wein, Altes Testament alter Wein. Der Alte ist milder als der noch wunderbar als der neue Wein. In Erinnerung gerufen. Jetzt schlagen wir auf Jesaja 65. Jesaja. Aha. Bevor wir die Stelle lesen, habe ich noch einige Bemerkungen zu machen. Also Ergänzungen. Auszusprechen oder darauf hinzuweisen. 1. Mose 21, Vers 1 lesen wir: Der Herr suchte Sarah heim. Was da Schreckliches passiert? Und sie gebar die Unfruchtbare einen Sohn. Das gleiche gilt für in 1. Samuel 2, 21, da sind wir keine Fremdlinge. Gott suchte Hannah heim. Hannah, die nichts Geringeres darstellt als die Gnade, ständig verfolgt werdende Gnade. Von welcher Seite ständig verfolgt? Vom Gesetz. Von den Gesetzesfanatikern, von den ganz Frommen werden die, die alles nur sich auf die Gnade Gottes verlassen und nicht auf Gesetz und nicht auf Werke und nicht auf Leistung, allein auf Gnade, werden verfolgt von den Gesetzesfanatikern, von der Penina, der Koralle damals. Dann haben wir ein wunderbares Wort, das wir nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen. 2. Chroniker 36, 23 spricht Salomo, ich lese jetzt mal so, das Wort, die drei Buchstaben wieder sind da, Pockert. Er hat mich, Salomo, heimgesucht, ihm ein Haus zu bauen. Heimgesucht, ihm ein Haus zu bauen. Merken wir, das geht im Deutschen nicht. Was ist hier zu setzen im Deutschen? Beauftragt gilt hier, ein Haus zu bauen. Eine wunderbare Heimsuchung. Dann haben wir, die Stelle ist in 4. Mose 1, Vers 44, Mose und Aaron musterten ganz Israel. Oder in Ruth 1, Vers 6, da hörte die Witwe Naomi, dass Gott Juda, Jerusalem, Bethlehem wieder heimgesucht hat, indem er ihnen Brot wieder hat wachsen lassen. Getreide gegeben hat. Ja. Da kann man sagen, heimgesucht, ja gut, schön. Aber merken wir, was in den drei Buchstaben eine Fülle von fast allem drin ist. Die Frage an einen Juden, was ist der eigentliche Grund? Warum sprecht ihr den Namen mit den vier hebräischen Buchstaben Jahwe nie aus? Die Antwort unter vielen lautet, weil in diesen vier Buchstaben so viele Unendlichkeiten, die im Herzen Gottes verborgen sind, drin verborgen sind, können wir denn gar nie würdig genug aussprechen. Jetzt sage aber ich, Bruder Muhl, mein lieber Freund aus Juda, wenn das schon bei den vier Buchstaben so ist, dann würde ich ja nicht mehr wagen, irgendeine noch andere hebräische Worte auszusprechen. Und das wäre die Konsequenz. Und jetzt haben wir den Beleg aus drei Buchstaben hier. Herrlich. Unser Gottes Wort. Und dann noch die Rechnung Gottes. So. Jetzt dürfen wir. Ja. uns freuen an dem einen Wort in Jesaja 65. Und da lese ich vorerst, wie es da steht in der Elberfelder. Vers 6. Siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich werde nicht schweigen. Ich werde nicht schweigen, könnte man im Deutschen weiterfahren, bis ich das und das getan habe, bis das und das geschehen ist. Ich habe denn. Ich werde nicht schweigen, ich habe denn vergolten, und in ihren Busen werde ich vergelten. Eure Missetaten und die Missetaten eurer Väter miteinander, spricht der Herr, miteinander heißt gleichzeitig. Am Tage des Gerichts ist natürlich gemeint. Siehe, vor mir steht geschrieben. Steht geschrieben. Wunderbar. Was heißt das? Vorerst, unser Gott hält sich ganz genau in seiner vollkommenen Weise an jedem Buchstaben und an jedem Titel daneben. Siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ja, warum habe ich einen Moment gewartet? Ein klassisches kleines Beispiel wieder, wie der Geist Gottes es versteht, mit ein paar Buchstaben und nur noch ein Buchstaben dazu oder einer weniger, Welten zu ändern, Begriffe zu ändern. Nämlich, am Kreuz von Golgatha stand in drei Sprachen Jesus von Nazareth, König der Juden. Hebraisti, Hellenisti, Romaisti. Hebräisch, Griechisch, Hellen, Griechisch, Römisch, Lateinisch. Jesus von Nazareth, König der Juden, den drei Sprachen. Übrigens, was sind das für drei Sprachen? Das sind die drei Sprachen der Wissenschaftler. Hebräisch, Griechisch, Lateinisch. Die sind alle ans Kreuz genagelt, die drei Sprachen. Und jetzt, passt das den Juden nicht und den Pharisäern und den hohen Priestern? Kommen zu Pilatus und sagen, Pilatus, so hast du schreiben lassen da ans Kreuz und das stimmt doch gar nicht, das ist gar nicht unser König, du musst schreiben, dass er selber gesagt hat, er sei der König der Juden. Nicht er, das ist der König der Juden. Es antwortet Pilatus, Griechisch, jetzt hören wir Griechisch. Egrapsa, nicht Grafik, heißt er, zeichnen, schreiben. Egrapsa, das heißt, was ich geschrieben habe im Deutschen. Jetzt nur noch ein Buchstaben davor, G, ein Gamma. Gegrapsa. Egrapsa, Gegrapsa, hat er dir angebrüllt. Ist das kurz und bündig? Seht mal, was liegt da drin? Hebräisches Beispiel. Das hebräische Wort für Schlange. Drei Buchstaben. Nechesh. N-C-H-S-C-H. Nechesh. Es wird, hängt der Geist Gottes an diese drei Buchstaben am Schwanz, den 22., den letzten hebräischen Buchstaben, Taf. In dem Moment ist die Schlange verwandelt in Erz. Nechesh heißt Erz. Gibt es irgendwo in unserer Bibel eine Stelle, wo eine Schlange aus Erz an einem Holz festgenagelt wurde? Aha. Hat das eine Bedeutung? Der letzte hebräische Buchstabe ist der 22. Buchstabe und bedeutet immer Golgatha. Stimmt's? Psalm 22, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So. Und jetzt genau das passiert. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange, die Nechesh, erhöhte. Aus Erz, Nechesh, so. Erz, da ist natürlich die Schlange erstarrt, besiegt. Zunichte gemacht in dem Moment. Und wir dürfen jetzt auch hier erleben, immer wenn bei Pokat entweder vorher ein Taf kommt oder nachher, dann ist immer Golgatha noch dabei, nicht? Und dann ist immer die Rechtslage, die neue Rechtslage von Golgatha mit jeder Art von Heimsuchung oder was Pokat bedeuten könnte, vorhanden. So. Und jetzt lese ich die Stelle so. Da steht nämlich im Hebräischen zweimal stehen die drei Buchstaben, wo die Elberfelder übersetzt hat mit vergelten. Ich habe den vergolten. Und ich werde bis in den Busen der Kinder vergelten. Ja. Und zwar gleichzeitig eure Sünden und die Sünden eurer Väter in euren Busen. Und die drei Buchstaben, die nun da zweimal vorkommen, das Wort Shalom. Da muss ich euch nicht sagen, was das auf Deutsch heißt. Und zwar Shalom wird einmal geschrieben, das ist das Grundwort von Friede. Salomo kennen wir nicht. Shalomo oder Shlomo, so. Wird einmal geschrieben mit nur den drei Buchstaben, wie hier, Friede, oder dann kommt noch ein Waff dazwischen, ein O, Shalom, noch bedeutet. Grundbedeutung ist Friede, leider übersetzt in vielen Wörterbüchern sogar mit vergelten. Ja, bitte. Ich darf jetzt so lesen, wie es da im Hebräischen steht. Siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich werde nicht schweigen. Ich habe denn zum Frieden gebracht. Da steht jetzt im Hebräischen Shalom Taf I. Aufgrund von Golgatha nur. Ich werde nicht schweigen. Ich habe denn zum Frieden gebracht. Und in ihrem Busen werde ich zum Frieden bringen eure Missetaten und die Missetaten eurer Väter gleichzeitig. So steht im Hebräischen da. Vergelten, ja, ich kann ja auch etwas vergelten, im Sinne von erstatten. Ne? Das ist hier, die wunderbaren Worte hier, Ich lese sie mal hebräisch. Ki'im shalomti v'shalomti el chaykhan. Das heißt, bis ich in ihrem Innersten, in ihrem Schoß, in ihrem Busen, alle ihre Missetaten ausgefriedigt, zum Frieden gebracht habe. Und nur weil da wieder das Taf steht und dann das I, ich. Was heißt das Wunderbare? Gott hat so lange keine Ruhe. Erst wann wird er schweigen? Bis alle seine Geschöpfe in seinen eigenen tiefen Gottesfrieden heimgebracht worden sind, heimgesucht worden sind und heimgefunden haben. Würde es sich lohnen, Hebräisch zu lernen, Griechisch zu lernen, aber
ja,
9 Uhr, bis 8:45. Schön. Wir haben nämlich noch Wunderbares vor uns. Seht, wir haben begonnen heute Abend etwa bis zu 90%, hat man den Eindruck bei Heimsuchung, nicht? Ich so, oh weh, oh weh, oh weh. Und dann ist man traurig und da drin ist keine Ruhe selbst da drin, weil man, solange wir nicht wissen, wie es im Herzen Gottes wirklich aussieht, da können wir selber nicht zur Ruhe kommen. Nach Gottes Wohlgefallen und vollkommenem Willen. So, und jetzt schlagen wir auf. Was sollen wir da zuerst nehmen? Ja. Nehmen wir mal den David. Das ist eine prächtige Stelle. Da habe ich noch ein Wort. Augenblick. In Jesaja 13, Vers 4, da spricht Gott: Ich versammle Heerscharen von meinem Throne aus, ganze Nationen, ganze Völker, Riesenmengen, und bringe sie auf Jerusalem hinunter zum Gericht und so weiter. Und dann auf einmal heißt es: Eine Heerschar mustere ich, jetzt wieder das Wort pockert, von den fernsten Gegenden der Himmel gekommene. Aha. Entspricht bei der Flut in den Tagen Noahs. Und die Schleusen der Himmel öffneten sich. Da kamen Wasser aus dem Weltraum auf die Erde. Und alle Quellen der Tiefe brachen hervor. Und erst drittens regnet es noch 40 Tage und 40 Nächte. Das ist das geringste Wasser, was da noch dazu kam. Heerscharen, Nationen, Sprachen, Heerscharen sammle ich, mustere ich wieder. Ne? Vom Ende der Himmel gekommene, um hier auf der Erde durch sie Gericht zu üben. Das sind jetzt, was bei Noah buchstäbliche Wasser waren, ne? Die Schleusen der Himmel sind jetzt hier. Das, was die Bibel überhaupt unter Wasser und Meeren versteht. Nationen, Sprachen, Völker. Ja, und jetzt David. Da haben wir die Stelle 1. Samuel 17, 18. 1. Samuel 17, 18. Da ist die Situation. Philister angetreten mit ihrem Spezialhelden Goliath. Die Brüder Davids sind alle gemustert worden und an die Front geschickt. David allein zu Hause hütet noch das Kleinvieh, und da spricht sein Vater Isai zu seinem Sohne David: Nimm doch für deine Brüder dieses Epha, geröstete Körner und diese 10 Brote und bringe sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Schnitten Milchkäse bringe dem Obersten über 1000. Und jetzt: Und besuche deine Brüder, um nach ihrem Wohlergehen zu fragen. Und dann nimm ein Pfand von ihnen und so weiter. Also Auftrag direkt des Vaters Isai an den wunderbaren Sohn David: Und besuche, Pokat, deine Brüder, um nach ihrem Wohlergehen zu fragen, Shalom, nach ihrem Frieden, dich umzusehen, was ihnen irgendwie dienen kann. Gruß von zu Hause, den Segensgruß des Friedens soll er bringen. Da haben wir nun in diesen kurzen hebräischen Worten beides drin, Pokat und Shalom. Wieder. Und jetzt abschließend haben wir noch bei Josef zu blättern. Und zwar zuerst in 1. Mose 37, 14. Und 13. Und Israel sprach zu Josef, also der Vater: Weiden nicht deine Brüder zu Sichem? Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und er sprach zu ihm, Josef: Hier bin ich. Und er sprach zu ihm: Gehe doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde und bringe mir Antwort. Hebräisch. Entschuldigung. Da sagt der Vater zu Josef: Sieh wieder nach dem Shalom deiner Brüder und dem Shalom der Herde. Sendet ihn, um sie zu besuchen, nach ihrem Wohlergehen zu sehen, ist nicht schlecht übersetzt, aber immer ist im Zusammenhang mit Pokat der Friede das Ziel. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und der Friede Gottes wird eure Herzen erfüllen. Friede, Friede. Shalom. Jetzt kommt noch das Wunderbarste bei Josef, und das ist im letzten Kapitel des ersten Buches Mose, wunderbarerweise beinhaltet das letzte Kapitel des ersten Buches Mose genau 50 Kapitel. Warum? ist das schön. Hall und Jubel, ja. Mit diesem wunderbaren Geschehen, mit Josef nun, Josef stirbt nun. Und da dürfen wir lesen. 1. Mose 50. Wir lesen von Vers 24 an. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe. Und Gott wird euch gewisslich heimsuchen und euch aus diesem Lande hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ jetzt seine Brüder schwören und sprach, Gott, noch einmal, Gott wird euch gewisslich heimsuchen. So führet meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Wieder wunderbar, kurz und bündig. Da heißt es bei Josef einfach, was die Elberfelder übersetzen hier mit gewisslich. Genügt dem Heiligen Geist im Hebräischen einfach ein I noch hinzuzufügen. Was ist ein I? Yad, Hand. Zahlenwert 10, Fülle, erste Fülle. Und was noch? Besitzanzeigendes Fürwort. Ich, meiner, mir, mich, das sind euer Spezialisten, nicht? Ego, Egoisten. Ein I. Wenn aber der Herr und der Sohn und der Heilige Geist ein I hinsetzen, bet I, was heißt das? Mein Haus ist dann das Haus Gottes. Meine Welt ist dann die Welt Gottes. Ja. Mein Reich, mein Glaube, meine Hoffnung, meine Liebe, stimmt so mit dem I? Nur ein I. Ausgerechnet, wie wir wissen, der kleinste Buchstabe. Und wenn noch ein Pünktchen daneben ist, dann ist I verdoppelt. Und dann ist nicht 10, sondern 20 und so weiter und der geistliche Wert verdoppelt. Und nun heißt das bei Josef, einfach. Jetzt begreifen wir, dass wir die hebräischen drei Buchstaben immer wieder gleich am Anfang schon zur Kenntnis nehmen durften. Josef spricht zu seinen Brüdern. Pokat, I Pokat. So, und dann den Text. Pokat, heimsuchen. Das heißt das schon, wenn er denn sagt, heimsuchen. Ich pokert, ich heimsuche. So. Er wird euch aufsuchen, zu euch zurückkehren und wird euch, weil seine Schwüre den Vätern gegeben, Abraham, Isaac und Jakob, unwiderruflich sind, auch wenn er zu seinem Nachteil geschworen hatte. Unwiderruflich. Also, Konsequenz davon, liebe Brüder, ich sterbe. Ich lege euch eurerseits mit einem Schwure fest, dass ihr dann meine Gebeine mit hinaufführen werdet ins Land der Verheißung. Er starb, er wurde dieser große Mann in Ägypten. Wir können uns nicht vorstellen, was die für ihn für einen Sarkophag gebaut haben. Einen Sarkophag gebaut haben und ihn einbalsamiert haben zuerst. Und dann da, so. Und in diesem, wo sie den deponiert haben, wissen wir nicht. Aber jetzt das Wunderbare, dieses Wort, und sie legten ihn, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Das hebräische Wort, das hier steht für Lade, ist das gleiche Wort, also Lade, Sarkophag des Josef. Zweitens, was kommt zuerst, ja? Gott sprach zu Noah, das Leben der Menschen noch 120 Jahre, baue dir eine Arche. Das gleiche Wort wie hier Sarkophag. Und das dritte, wimmert ein Hebräerbüblein in einem Schilfkästchen im Nil, und das Schilfkästchen im Nil ist das gleiche hebräische Wort wie Sarkophag des Josef, Arche des Noah und Schilfkästchen. Ja, wenn ich jetzt da konsequent immer das gleiche deutsche Wort verwenden möchte, nicht? Wer schlägt eines vor? Ein Kasten, ne? Kasten. Ja, aber Kasten, was soll ich mir da vorstellen, nicht? Baue dir einen Kasten, da hätte der Noah gleich viel gewusst wie vorher, nicht? Und die Tochter des Pharao hörte ein Knäblein wimmern in einem Kasten, ne? Und Arche Noah, Sarkophag, so. Drei ganz verschiedene Dinge. Aber immer mit einem wunderbaren Inhalt. Wunderbaren Inhalt. Ich schließe mit einem Gedanken, der wird in meinen Augen immer wunderbar. Von der Lagerordnung Israels haben wir gehört, von ihrer Marschordnung auch. Zuerst hatte Juda, Issachar und Zebulun aufzubrechen, im Osten, und dann die Nachkommen von Ruben im Süden und dann die Nachkommen von Josef im Westen und dann die von Dan im Norden. Aber nach den ersten sechs Stämmen bis und mit Ruben hatten die Leviten aufzubrechen mit dem Tragen der wunderbaren Traglasten der allerheiligsten Geräte im Heiligtum der Allerheiligsten und im Vorhof. Und andere hatten die schweren Bretter und Säulen zu tragen und andere die Textilien und so weiter, zogen in der Mitte. So. Zu welchem Stamm gehörte denn Josef? Gibt es einen Stamm Josef? Schriftgelehrte. Wenn ihr einen findet, bitte ich zu schreiben. Den haben sie, die Brüder, ja rausgeschmissen und dann noch Geschäfte gemacht damit. Nicht? 20 Silberlinge haben sie bekommen. Habe ich bedauert, dass sie nicht gleich 30 bekommen haben, nicht? Damit es auf Jesus stimmt. Aber da ich rechnen schwach bin und kein Kaufmann, kam man aber dann doch in Sinn. Aber das waren Kaufleute, nicht? Meinen wir, die hätten dann den Josef in Ägypten auch für 20 Silberlinge verkauft. Ich habe dann gleich 50% draufgeschlagen, dann haben wir die 30 Silberlinge. Nicht? Also stimmt schon. Und jetzt das Wunderbare. Dieser Sarkophag des Josef kann ja nur bei den Söhnen Josefs gewesen sein. Jetzt zieht da die Riesenkolonne der 12 Stämme Israels und der Leviten durch die Wüste weiter. Und jetzt kommt ein wunderbares Ding, sicher von vielen Leviten oder Söhnen Josefs getragen. Da haben doch die Kinder sicher gefragt, was ist denn das da? Ja, das sind die Gebeine des großen Mannes in Ägypten. Was heißt das jetzt für uns und für mich? Christus, erst als verworfen, tief in den Scheol geworfen, nicht da, der tiefstes Gefängnis, der Josef, so, seine Seele ausgeschüttet in Tod, jetzt aber auferstanden und so weiter. Ja. Der begleitet das Volk Israel aus jetzt die 40 Halja-Perioden, die 2000 Jahre schweigend, ist er immer da. Nur der Sarkophag des Josef. Für jeden Israeliten, der den wieder gesehen hat, war das ein Zeugnis. Galt er auch für die Gebeine des Josefs in dem Sarkophag? Obwohl er gestorben, redet er noch. Gilt das für Jesus Christus auch? Obwohl er gestorben, redet er noch. Wie vorher überhaupt nie. Und so, wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Wir sind im Sarkophag des Josef drin. Und mit ihm alles. Natürlich, als Josef starb, zurückgekehrt zu den Vätern, wunderbar. Und darf ich nur sagen, Heimsuchung, Pokat, Shalom. Halleluja, Amen.